Mein Vater hat unter Tränen seinen Fluch verkauft, weil das irgendwie so der Inbegriff ist, ne? Also wenn du den Fluch nicht mehr hast, dann ist es vorbei. So ein sehr prägendes Erlebnis in dieser Hinsicht ist einfach, wir wurden gerufen, ob wir einen Krankentransport machen könnten. Da war ein Säugling, ganz stark unterernährt. Dieser Säugling ist in meinen Armen gestorben.
Wir sind Peter, Agrarbetriebswirt, und Thorsten, Mediendesigner, und das ist Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Seit 2017 produzieren wir dieses Format mit dem Ziel, die Landwirtschaft allen näher zu bringen und dabei nicht zu vergessen, dass die Landwirtschaft im ständigen Wandel steckt. Es geht ums Überleben der kleinen traditionellen Höfe und die Zukunft unserer Nahrungsmittel. Denn eines ist klar, die Landwirtschaft geht uns alle an.
Werde Teil dieses Formats als Gast mit deiner Story oder einfach über einen Kommentar als Text oder im Audioformat. Schreib uns dazu einfach auf info@farmcast.de.
Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Wir sind zurück, hier ist der Thorsten.
Und der Peter, du bist ja mal wieder besonders lustig.
Ja, man weiß ja nicht, ne, wann man die Folge hört, ob es in der Früh, mittags, abends oder Nacht. Ja. Wir sind auf jeden Fall erwacht.
Thorsten, du bist echt immer poetisch ganz oben mit dabei.
Danke.
Ja, okay. Ich glaube, wir können jetzt hier erstmal gleich mal sagen, dass das erste Mal ist, dass wir eine zweiteilige Folge machen. Das würde ich jetzt gleich auch hier mal noch als Premiere anteasern.
Ne, wir haben schon öfter mal Folgen mit mehreren Teilen gemacht, aber...
Ne, aber nicht in einem Gespräch, von einem Gespräch, ja, mit einem Gast. Okay, da hast du recht. Genau, nee, wird eine zweiteilige Folge, weil einfach so viel interessanter Content dabei war, war es uns einfach wichtig, das auch euch als Hörer so tief wie möglich mitzugeben und so tiefe Einblicke wie möglich auch zu geben, und wollten uns dann eben einmal nicht so kurz fassen. Und was auch spannend ist,
Premiere.
mal eine perfekte Überleitung zu machen, ist der Farmcast. Hey, wir sind mit dem Farmcast mit dem letztendlich Feed oder mit dem Hosting des Podcasts selbst, was wir bisher selbst bei uns am Server im eigenen Feed gehostet haben, sind wir jetzt gewechselt zu Anchor. Genau. Ja, Thorsten, das hast eigentlich du zum großen Teil auch nochmal mit reingebracht, das Thema. Ich habe das zwar schon mal gelesen, aber du hast gesagt, hey, schauen wir uns mal an, haben uns das angeguckt, und ja, wie ist es jetzt geendet?
Genau, wir sind, der Feed ist gewandert, das merkt man ja so nicht, zu Anchor gewandert, und zwar auch aus einer der Gründe, mehr mit unseren Zuhörern in Kontakt zu treten, also mit euch. Und zwar bietet es natürlich die Möglichkeit, direkt zur Folge auch Audiokommentare abzugeben und die sozusagen bei uns direkt einzureichen. Wir haben gedacht, das ist doch eine coole Geschichte, oder Peter? Hast du ja auch so gesehen.
Ja, ich fand in der Vergangenheit ja das immer schon das Thema, beim Podcast kannst du immer schwer halt mit den Hosts jetzt in dem Fall einfach auch diskutieren, weil man doch immer extra nochmal E-Mail-Programm aufmachen muss oder irgendwie dann doch auf dem Social Media irgendwo nochmal was öffnen muss und extra eintippen muss. Der direkte Weg ist einfach nicht so einfach wie bei einem Blog, wo man einfach die Kommentarfunktion hat, oder bei einem Video, wo man auch immer die Kommentarfunktion hat und man sitzt eh schon am Rechner. Und Podcasts hört man halt oft einfach nebenbei. Und Anchor bietet uns halt jetzt die Möglichkeit, direkt zu jeder Folge einen Link anzubieten, wo man ja letztendlich einen Audiokommentar oder eine Frage im Audioformat einfach zack schnell aufnehmen kann und uns direkt zur Folge schicken kann.
Genau, das können wir dann hier einbauen, und ihr seid dann auch mit direkt dabei.
Genau, wie sich das entwickelt,
ja, sehen wir dann.
In den nächsten Wochen dann noch sehen.
Ja, und an unserer Webseite arbeiten wir, ne? Kannst du jetzt mal ein bisschen was sagen?
Ja, die Webseite haben wir jetzt eben aus dem Grund, dass wir zu Anchor wechseln, auch nochmal auf Baustelle gesetzt, mehr oder weniger. Ich denke, da ändert sich jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen nochmal hier und da an manchen Teilen nochmal was. Ja, letztendlich hat sich das jetzt einfach dadurch, dass wir den Podcast umgestellt haben, jetzt mit zur Enke noch gewechselt, haben wir jetzt einfach gesagt, okay, dann stellen wir die Website auch nochmal ein bisschen auf ein neues Format um. Genau. Aber ich gehe davon aus, dass das ein laufender Prozess jetzt vielleicht auch noch in den nächsten Tagen oder Wochen sein wird, wo wir noch ein bisschen Anpassungen vornehmen werden. Genau.
Ja, wir wollen halt einfach die User Experience erhöhen. Ja. Wir wollen ja auch ein bisschen ein neues Konzept sind hier, wollen ein bisschen was verändern, ein bisschen neu machen und so, ne? Genau. Aber gut, ihr habt ja eh schon gesehen, wie lang die Folge ist. Deswegen wollen wir jetzt hier auch nicht so lange rum, wie der Peter mal gerne sagt, labern,
genau,
ja, labern. Quasseln, blubbern.
Steigen wir ins Gespräch mit Marius ein.
Ich bin absoluter Frühaufsteher, zum einen wegen den Kindern und zum anderen wegen den Tieren. Mein Tag beginnt normalerweise so um 6.
Das ist Marius Pötting. Er bewirtschaftet den Fausthof, ist Zimmermann, diplomierter Agraringenieur und ambitionierter Bastler. Wir sprechen mit ihm darüber, wie die Zeit in Brasilien und Honduras sein Leben verändert hat und wie wichtig ihm ökologische Landwirtschaft ist.
Wann endet dein Tag so ungefähr?
Ich würde sagen, meistens so um 10, 10:30, 11. So.
Aber da bist du nicht immer nur arbeitstechnisch dann tätig, oder? Das liegt auch.
Ich mache schon seit sehr langer Zeit eigentlich keine klare oder überhaupt keine Trennung mehr zwischen Arbeit und Freizeit. Von daher, also es ist mein Leben sozusagen. Ja. Ne? Und das beginnt morgens, wenn ich aufstehe und endet abends, wenn ich einschlafe.
Das ist eigentlich das Ziel, was man, glaube ich, immer auch erreichen möchte, dass man Arbeit und Leben, dass es ja keine Trennung gibt. Also super Einstellung, vielleicht kommen wir ja nachher nochmal da drauf. Und dann noch eine Frage, bist du ja Stadt- oder Landmensch?
Absoluter Landmensch. Also ich bin nur, wenn es unbedingt sein muss, hier bei uns in Paderborn in der Stadt. Andere Städte meide ich ganz konsequent. Ich kann damit nichts anfangen.
Ist Paderborn also eine große Stadt?
Ich weiß, nee. Also eine Kleinstadt, nicht eine Kleinstadt, aber ist eine Uni da und so, aber ich weiß gar nicht genau, wie viele Einwohner. Aber mir ist es viel zu groß. Also, nee.
Hattest du beide Erfahrungen schon, also Land natürlich, aber hattest du schon eine Stadterfahrung mal über längere Zeit?
Über eine längere Zeit durchgehend eigentlich nicht. Ich habe in Osnabrück studiert, war da aber nie wirklich viel direkt in der Stadt, sondern eher auf dem Campus. Bei meinen Auslandseinsätzen habe ich teilweise in der Stadt so Sprachkurs gemacht und so, aber das war auch eher nur kurz, nur so übergangsweise. Also wirklich dauerhaft länger nicht.
Echt? Du kennst wahrscheinlich auch Overath, oder?
Ja.
Engelskirchen kennst du auch?
Nee.
Nee? da bin ich geboren worden. Also das ist
okay.
Auch, ja. Overath haben wir dann gewohnt, da so Heiligenhaus.
Ja, okay.
Genau.
Ja.
Das ist so meine Ecke, wo ich eigentlich herkomme. Ja.
Okay, ja.
Aber du bist schon lange jetzt Bayer, eigentlich Thorsten, ne?
Ja, was heißt Bayer? Franken, ne? Sagt man, das ist ja kein Bayern.
Okay, Franke, ja.
Ja, seit 95, aber
okay.
Ja. Ich kann mich mit der Sprache noch nicht ganz so anfreunden, wie man hört es mir anscheinend vielleicht immer noch ein bisschen an. So.
Ja. Aber Marius, du hast gerade gesagt, du hast studiert, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte.
Ja.
Wie, ja genau, was hast du eigentlich so ja, arbeitstechnisch, ausbildungstechnisch so ja, in deiner Vergangenheit so alles schon erlebt?
Oh, da muss ich jetzt auch wieder überlegen, dass ich das zumindest chronologisch in eine einigermaßen richtige Reihenfolge kriege. Ich habe Abitur gemacht und bin dann als Ersatz für den Zivildienst ins Ausland gegangen, habe meinen ersten Freiwilligendienst gemacht, 96 bis 98 in Brasilien, bin dann unfreiwillig zurück, habe eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht und eine Ausbildung zur Friedensfachkraft, schwieriger Begriff. Okay. Und bin dann mit diesen Ausbildungen nach Honduras gegangen, Mittelamerika, in einen weiteren Freiwilligendienst, 2000, 2001 war das, bin dann auch unfreiwillig zurück.
Du bist stark mit deiner Heimat verbunden, habe ich das Gefühl.
Ja, zu dem Zeitpunkt war ich das eigentlich noch gar nicht. Das kam erst mit meiner weiteren Entwicklung. Hab dann in Osnabrück Agraringenieur studiert und parallel dazu hier bei uns in Schamende den Hof wieder aufgemacht. Genau.
Ich glaube, die Verbindung Zimmermann und ja, und Landwirtschaft in ja, eigentlich allgemein ist, glaube ich, immer gar nicht so schlecht. Ich kenne das Thema nämlich eben von meinem Vater, der ist auch gelernter Zimmermann und ist in Landwirtschaft eigentlich nur durch meine Mutter eigentlich reingekommen und eingestiegen. Und ich muss ja immer sagen, von der Vergangenheit so, das ergänzt sich immer sehr gut, weil doch das mit dem Bauen und so immer ganz gut ist in der Landwirtschaft, oder? Wenn man Zimmermann ist.
Ja, also bei uns ist Baustelle ist eigentlich ein Dauerthema. Wir haben eigentlich mindestens zwei Baustellen eigentlich immer laufen irgendwo und wir bauen in erster Linie eigentlich alles selber. Also das ist vielleicht ein bisschen untypisch für die Landwirtschaft, ne, wo man ja doch eher heute bei größeren Betrieben eher von einem Generalunternehmer ausgeht, der einen Stall hinsetzt. Das ist nicht unsere Art zu bauen und deshalb kommt uns das da schon sehr zugute. Ne? Diese handwerkliche Ausbildung.
Warum baust du so viel selber? Also, oder baut ihr so viel selber?
Es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es, es macht mir total Spaß. So, ich mache das total gerne. Und es hängt aber auch daran, es ist ein Kostenfaktor natürlich, wenn man selber baut, ne, dauert es länger, ne, und es ist aber auch deutlich preisgünstiger, weil natürlich die Lohnkosten einen großen Teil der Baukosten insgesamt ausmachen. Man kriegt dadurch einen ganz anderen Bezug zu den Gebäuden, wenn man sie selber gebaut hat und man bewegt sich anschließend in diesen Gebäuden ganz anders. Einfach vom Gefühl her ist das was ganz anderes.
Man hat selber was erschaffen, ne? So.
Richtig, richtig. Mhm. Und was Bleibendes irgendwie, ne? Und es hat aber auch damit zu tun, dass unsere Art zu bauen so ist, dass man die eigentlich mit normalen Firmen eigentlich gar nicht realisieren kann. Also wir arbeiten in erster Linie mit dem, was andere wegschmeißen, zum Beispiel von den Baustoffen her.
Okay.
Das heißt, wir haben ein ziemlich großes Lager an gebrauchten Baustoffen bei uns auf dem Hof.
Gebraucht heißt von abgerissenen Häusern oder von...
Richtig, genau. Ja, von abgerissenen Häusern oder von umgebauten Häusern. Fräsgut vom Straße abfräsen, alte Dachpfannen liegen bei uns haufenweise, ne, in einem großen Haufen rum und wenn wir irgendwo was befestigen müssen, nehmen wir das. Dann gibt's wieder einen Haufen mit alten Schweinespalten, die wir zur Wegebefestigung nehmen. Dann gibt's einen Bereich in der Scheune, wo nur Dämmmaterialien lagern und immer wenn wir irgendwo was dämmen, dann nutzen wir diese Materialien. Es gibt ein riesengroßes Holzlager, natürlich als Zimmermann, ne, aber da auch ganz viel Altholz. Ne? Wir machen auch, also haben Fachwerksanierungen, die wir jetzt durchführen von Gebäudeteilen, machen wir komplett nur mit Altholz.
Ne? Das ist doch eigentlich einfach, auch so stylisch, also zum Teil, ne? Also viele wollen ja, suchen ja so Altholz vielleicht, ne? Also das ist ja eigentlich
ja,
gerade so.
Also zum einen ist es stylisch, das ist bei uns aber nicht so der vordergründige Grund, das zu machen, sondern es ist letzten Endes eigentlich aus einem ökologischen Grundverständnis heraus. Mhm. Dass die Baumaterialien, also ja, der größte Einfluss, den wir praktisch auf die Welt und auf unsere Umwelt haben, ist die Form, wie wir leben, ja, wie wir eigentlich wohnen. Weil unser Bauverhalten sozusagen den größten ökologischen Fußabdruck hinterlassen kann. Und damit auch das größte Potenzial aber auch bietet, diesen Fußabdruck zu verkleinern. Und deshalb ist das genau der Punkt, wo wir unter anderem auch ansetzen wollen.
Okay, wenn wir jetzt bei dem Thema ökologischer Fußabdruck sind, mit was heizt ihr?
Das war der erste Bereich, den wir umgestellt haben, weil wir uns zunächst mal die Frage gestellt haben, ne, in welchen Bereichen unseres Lebens haben wir eigentlich den größten negativen oder auch positiven Einfluss auf unsere Umwelt. Und in Bezug auf den Energieverbrauch ist es das Heizen. Macht den größten Teil aus bei uns in Deutschland. Und deshalb war das Erste, was wir umgestellt haben. Wir haben früher mit Öl geheizt und sind dann angefangen, haben das umgestellt auf einen Scheitholzvergaserkessel, in dem wir Holz verbrennen können. Mittlerweile sind auch andere Gebäudeteile von der Nachbarhofstelle dazugekommen und da haben wir zusätzlich noch eine Hackschnitzelheizung installiert und eine thermische Solaranlage, ne, die den größten Teil, also fast 60% unseres Wärmebedarfs übers Jahr gerechnet, kommen von der thermischen Solaranlage. Und der Rest von den Hackschnitzeln und aus dem Holzvergaserkessel.
Jetzt hast du gerade schon das Thema Strom angesprochen, dann frage ich dich das auch noch, weil das ist, finde ich, glaube ich, dann wahrscheinlich, du kannst das wahrscheinlich sogar besser dann beurteilen, wenn du sagst, das Heizen ist so der größte ökologische Faktor, den wir ja an Energieverbrauch haben, würde ich jetzt mal sagen. Hast du gerade gesagt, und dann würde ich aber trotzdem sogar sagen, dass eventuell der Strom letztendlich der zweite.
Ja, der Verkehr, die Mobilität kommt noch davor und danach erst der Strom.
Okay.
Deshalb war die Mobilität das nächste, was wir umgestellt haben.
Dann bleiben wir dabei.
Genau, das war, wir haben vor 12 Jahren, glaube ich, nee, 13 Jahre ist ja schon her, das erste Elektroauto im Kreis Paderborn gehabt.
Also ihr wart die das erste Elektroauto hatten?
Richtig, genau, ja.
Gab es überhaupt schon Elektroautos?
Ja, noch nicht sehr viele. Die Leute haben uns zumindest für total verrückt erklärt.
Ja. Und jetzt, ne?
Das ist, ne? Ja. Genau. Und ja, mittlerweile haben wir 5 Elektrofahrzeuge bei uns auf dem Hof. Ne? Und ungefähr knapp 90% aller unserer Kilometer, die wir zurücklegen mit PKWs, fahren wir elektrisch. Ne? Okay. Funktioniert.
Ne? Und woher kommt der Strom? Kommt er auch aus der Steckdose? Oder?
Der kommt natürlich aus der Steckdose, ist ja klar.
Ah, das ist wie mit der Milch und mit dem Käse. Ja. Okay.
Wir hatten eine der ersten vor mittlerweile 23 Jahren eine der ersten beiden Photovoltaikanlagen im Kreis Paderborn.
Das
damals haben sie uns auch, das war damals mein Vater, der die gebaut hat, ne? Da war ich noch nicht so weit und damals haben sie uns auch alle für verrückt erklärt, ne? Es wird sich nie durchsetzen und so und viel zu teuer und macht überhaupt keinen Sinn. Genau, mittlerweile haben wir, ich glaube, 11 Anlagen sind es mittlerweile, ne? Und also der Strom kommt komplett aus diesen Anlagen. Ne? Bilanziell kommt er auch aus dem Windrad, was wir als Bürgerwindrad mittlerweile betreiben. Aber ja, das ist nur eine bilanzielle Geschichte, ne?
Genau. Okay, ja, cool. Also das ist, hat man ja auch nicht oft, ne, dass man sich eigentlich so mehr oder weniger zum größten Teil selber versorgen kann mit Strom, oder?
Ja, das ist deutlich mehr als eine Selbstversorgung, ne? Genau. Also wir produzieren mit den PV-Anlagen ungefähr Strom für ungefähr 150 Haushalte, ne? Genau, und von daher ist der Selbstversorgungsgrad da sehr hoch, klar.
Ich habe auch, was jetzt das Energiethema angeht, gelesen, du bist Gewinner vom Ceres Award.
Ja, genau, das, man hatte uns genötigt, uns doch mal zu bewerben.
Ah, okay. Okay.
Ja, aber dann gerne auch da nochmal ein paar Sätze dazu. Welche Kategorie hast du gewonnen und warum? Also mit was?
Genau, es gibt ja verschiedene Kategorien und wir haben gewonnen in der Kategorie Energielandwirt für das Komplettkonzept letzten Endes auf dem Betrieb, im Projekt. Ne? Also nicht nur für eine einzelne Idee oder so, sondern praktisch das komplette Paket, was die als sehr rund empfunden haben.
Also herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ja, danke.
Nochmal nachdenklich. Das heißt, hast du dir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie du dein Energiemanagement sozusagen auf den Hof umsetzen willst, oder hat sich das einfach mit der Zeit so einfach so ergeben? Oder also ne, so einfach die Frage, ob da viel mehr hinterstand bei dir, das Ganze aufzubauen?
Ja, also was letzten Endes dahinter steht, ist so der Anspruch, uns den unbequemsten Fragen zu stellen und zu versuchen, diese ja immer wieder noch ein Stück weit besser zu beantworten. So.
Aber da kommen wir jetzt, glaube ich, auch noch tiefer in deine Geschichte und wie wir uns das so jetzt eingelesen haben in dich, sag ich mal, und was uns so von anderen erzählt wurde, war das ja nicht immer so bei dir, dass du so gedacht hast.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, genau. Und ich denke, da sollten wir jetzt auch einfach mal noch in der Zeit von der Gegenwart jetzt auch noch mal noch ein ganzes Stück zurückgehen. Du hast vorhin das Thema Brasilien angesprochen, Zivildienst, du hast das Thema Honduras angesprochen. Und hattest auch mehrmals gesagt, dass du die Länder verlassen musstest.
Ja, aber ich würde
und
ja aber ich würde vielleicht noch weiter nach vorne springen. Der Hof, woher stammt der Hof? Das würde mich auch mal interessieren.
Also das ist praktisch mein Elternhof, ne? Okay. Also das ist, ich bin hier groß geworden und das war ein klassischer Gemischtbetrieb früher mit 15 Kühen und ein paar Schweinen. Und als ich Kind war, hatten wir Sauen und haben Ferkel produziert. Und das ist praktisch meine frühe Kindheit. Ne? So bin ich hier groß geworden.
Das hat dir damals schon Spaß gemacht so?
Nee. Überhaupt nicht.
Ja, aber, okay. Aber ich denke, als Kind, glaube ich, ist es, oder hast du schon als Kind als schlecht empfunden? Weil ich als Kind auf einem Bauernhof aufzuwachsen ist doch, glaube ich, bis man mal in die Schule kommt oder so, ist das doch das total aufregend.
Ja, also diese ganz frühe Kindheit, die habe ich schon da sehr genossen, einfach ne, viele Möglichkeiten zu haben, die andere nicht haben, Platz zu haben und ne. Wenn wir irgendwie Bock hatten, irgendwo eine unterirdische Höhle zu bauen, dann haben wir unseren Vater gefragt, hier, wo geht das? Und dann hat er gesagt, ja, da hinten kannst du buddeln. So. Also, ne, wo geht das? Und das hat auch dazu geführt, dass ne, meine Freunde und so, wir haben immer ganz viel hier bei uns gespielt. So.
War ja Platz da, ne?
Klar, der Platz war da, die Möglichkeiten waren da, ne, die Werkstatt war da und der Strohboden war da. Was will man mehr? So, ne?
Genau.
Das hat sich dann aber gewandelt, zum einen in der Wahrnehmung von meinen Freunden, dass ich irgendwann verschrien war als der Stinkebauer, so. Ich war der Einzige, der vom Hof kam und der Bezug der Leute zur Landwirtschaft war irgendwie schon damals nur noch ganz wenig vorhanden.
War das schwer für dich jetzt auch persönlich, also auch eine Zeit, in der Zeit, wo du gerade sprichst, dass du als Stinkebauer dargestellt wurdest, war das auch wirklich eine Zeit, wo du dann dir persönlich gedacht hast, warum muss das so sein? Warum bin ich auf dem Hof aufgewachsen? Und ja. Oder war wirklich auch, ich sag mal, ich will es nicht psychisch sagen, schwer, aber das hat dich sehr geprägt, oder so, wie sich das anhört? Nee,
auf jeden Fall. Es war wirklich eine schwere Zeit. Ich hat auch Zeiten gegeben, wo ich mich jetzt selber so im Nachgang so als Außenseiter bezeichnen würde, so in der Schule und so. Und es war auch eine Zeit, die anderen haben am Baggersee gelegen und ich habe auf dem Trecker gesessen. Das war nicht leicht. Und es war zudem noch eine Zeit, wo es auch wirtschaftlich immer schwieriger wurde und wo eigentlich klar war, dass wir von dem, was wir in der Landwirtschaft produzieren und verdienen, dass wir davon eigentlich nicht leben können. So. Und das macht was mit den Eltern und das macht was auch mit einem selber. So.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch der Punkt, sind da Eltern immer so dazu gestanden, dass du dich ja letztendlich dann doch irgendwann ja ein bisschen davon wegentwickelt hast? Oder vielleicht bleiben wir auch nochmal da in der Zeit, wie haben dich die das so gesehen, wenn du gesagt hast, ey, du hast es schwer oder haben die es gar nicht so mitbekommen und das hast du mit dir selber ausmachen müssen?
Also wir hatten, glaube ich, alle ziemlich den Vorteil, dass meine Mutter war Lehrerin und das war ein finanzieller Vorteil, weil sie natürlich dann ein Einkommen hatte, was sie über Jahre einfach auch damit in den Betrieb gesteckt hat und was dazu geführt hat, dass wir nicht wie viele anderen eine Fläche nach der anderen verkaufen mussten. So. Und dadurch war aber auch eine gewisse Offenheit bei meinen Eltern irgendwie da, dass es jetzt nicht nur den Hof gibt und nichts anderes. So. Und dann haben meine Eltern irgendwann haben dann gesagt, hier, das funktioniert nicht mehr, das bringt nichts mehr, wir machen den Hof zu. Und haben dann zugemacht, ne, und hat dann wiederum Freiräume eröffnet. Ne. Aber so, ich glaube, so viel mitgekriegt von dem, wie schwer das für mich war, haben sie damals nicht. Dafür steckten sie damals noch zu sehr selber drin.
War das, dass du dich sozusagen gegen die Landwirtschaft entschieden hast oder hast gesagt, du willst eigentlich mehr oder weniger nichts mit zu tun haben, im Grund dass deine Mitschüler irgendwie dich halt so gehänselt haben? War das so einer der Hauptgründe oder gab es da auch andere?
Ja, das war einer der Gründe. Andere Gründe waren auch, dass ich ja auch selber gemerkt habe irgendwie, ne, viel Arbeit, wenig Geld, so. Und immer weniger Anerkennung innerhalb der Gesellschaft für das, was man tut. Weil eben immer weniger Beziehung der Leute zu den Lebensmitteln und zu der Form der Herstellung irgendwie da ist.
Aber da muss man sich jetzt so mal drüber nachdenken, das ist ja dann doch schon eine Weile her. Ich würde jetzt mal sagen, das ist wahrscheinlich, keine Ahnung,
30 Jahre her.
Ja. Genau, und jetzt nochmal 30 Jahre vergangen. Ne? Ich meine, gut, da kommen wir vielleicht nachher nochmal auf das Thema mit der Anerkennung. Dann letztendlich war dann der Betrieb ja zu. Also das ist auch nicht auf deine Entscheidung letztendlich beruht. Das ist durch deine Eltern schon so gewesen. Ja. War wahrscheinlich so, wie sich das jetzt auch anhört, irgendwie auch ein Stück weit eine Erleichterung für dich. Das hat Freiräume geschaffen. Und ich denke auch für dich so eine gewisse Freiheit auch im Kopf, glaube ich. Ich würde das so aus meiner Sicht sprechen. Man fühlt sich doch als Landwirtssohn gewissermaßen schon immer verpflichtet, auch sich Gedanken über die Landwirtschaft zu machen. Man will das nicht einfach, ich gehe jetzt und ich will damit nichts zu tun haben. Also so würde ich jetzt das vielleicht beschreiben. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das für dich auch so eine große Last eigentlich war, die du jetzt nicht entscheiden musstest, aber die trotzdem weg war.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte das zu dem Zeitpunkt auch nicht entscheiden können. Klar, da war ich noch viel zu jung. Ne? Aber das haben meine Eltern entschieden. Mein Vater hat unter Tränen seinen Flug verkauft. So, ne? Weil das irgendwie so der Inbegriff ist. Ne? Also wenn du den Flug nicht mehr hast, dann ist es vorbei. Ist so, vorbei. Ne? Mhm. Aber für mich hat das praktisch, also ich war dann nicht mehr in diesem Zwang drin. So, ne, und konnte dann wirklich frei entscheiden, ne, was mache ich und wo gehe ich hin.
Und wofür hast du dich dann entschieden?
Ja, dann habe ich mich entschieden, ich gehe nach Brasilien. Ich habe verweigert, das war ja damals noch irgendwie ein ziemliches Thema und dann gab es die Möglichkeit, anderen Dienst im Ausland zu machen und das vielleicht im Nachhinein als Ersatz für den Zivildienst anerkannt zu bekommen. Und das habe ich gemacht und bin dann 96, relativ kurz nach dem Abi, bin ich dann nach Brasilien ausgereist.
Ich würde dich jetzt, gerade so wie ich dich jetzt die letzten Minuten kennengelernt habe, als sehr sozial eingestellt beschreiben. Grundsätzlich denke ich jetzt mal, war das damals schon so, also Zivildienst und dass du was Soziales machen wolltest? Oder?
Ja, das war schon so. Ich bin geprägt durch kirchliche Jugendarbeit. Ne? Wir haben viel Ferienfreizeiten gemacht und Gruppenstunden gemacht. Und da war ich zunächst selber Teilnehmer und nachher auch in der Leitung mit drin. Das ist so meine, ne, das ist, wie ich so hier auf dem Dorf auch so mit groß geworden bin. Und dann auch so Schülersprecher in der Schule und diese Geschichten, so Sachen. Genau, und das war eigentlich schon ganz früh, war das irgendwie so bei mir so drin.
Und eine Frage nach Brasilien, war das dann vorgegeben? Du konntest dir ein Land aussuchen oder wolltest du speziell nach Brasilien?
Ich wollte weg.
Ach, okay, alles klar. So. Egal wohin, Hauptsache weg.
So. Richtig. Ich wollte weg und wohin war mir überhaupt nicht klar. Also ich bin mit einer kirchlichen Organisation gegangen, die nennt sich Missionar auf Zeit, mit Ordensgemeinschaften, die das anbieten, für eine begrenzte Zeit praktisch Teil der Projekte zu werden. Und da habe ich mich beworben und bin zu einem Infoseminar gefahren und wusste von nix und wusste nicht, in welchen Ländern die arbeiten und so. Und es hätte auch, weiß nicht, irgendein Land in Afrika sein können oder was weiß ich auch immer. Also, dass es letzten Endes Brasilien geworden ist, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder so, aber es war dann halt so.
Eben hast du ja mal gesagt, du wolltest ja eigentlich nicht mehr weg. Was ist in Brasilien passiert mit dir, dass du da nicht mehr weg wolltest? Klar, du wolltest allgemein weg, aber was ist da passiert mit dir, mit deinem Leben? Also, was war da?
Ja, also ich habe in Brasilien Ich habe mit landlosen Bauern gearbeitet.
Mhm. Das heißt, die haben, besitzen kein Land?
Richtig. Also Landlosenproblematik in Brasilien ist eins der größten sozialen Probleme in Brasilien.
Obwohl in Brasilien die Landwirtschaft grundsätzlich von der Fläche her extrem ist eigentlich, oder?
Ja, total. Ja, ja. Klar.
Wem gehört das da?
Also ein Land, was 24 mal so groß ist wie Deutschland, ne? in der Hand von 7 Großfamilien.
Was?
Ja, ja, das ist ein Wahnsinn. Hä? Das ist ein Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen.
Ne? Hä? Das kann man sich nicht vorstellen. Das gehört schon, sind das dann Landwirte oder was?
Ja, Großgrundbesitzer, ne? Und ein ganz, ganz großer Teil des Landes, der zu dem Zeitpunkt, heute ist das schon wieder anders, aber zu dem Zeitpunkt einfach unbewirtschaftet, unbenutzt wurde, war. Und es gibt in vielen Ländern Lateinamerikas ein Gesetz zur Landreform, was praktisch besagt, wenn ein Stück Land über eine gewisse Zeit nicht bewirtschaftet wird, dann muss es eigentlich enteignet werden und den Landlosen zur Verfügung gestellt werden. Es ist ein Gesetz, was auf dem Papier existiert, was aber aufgrund der Militärregierungsstrukturen, ne, die in diesen Ländern immer noch vorherrschen und damals noch mehr, einfach auch nicht umgesetzt wird. Ne? Und deshalb gibt es die Landbesetzungen. Das heißt, eine Gruppe von landlosen Bauern tun sich zusammen, organisieren sich und besetzen ein unbenutztes Stück Land. Ne? Um auf diesem Land praktisch, ja, die errichten dann in einer Nacht- und Nebelaktion eine Zeltstadt. Hm?
Okay.
Wieso lachst du?
Weil ich gerade so dir zuhöre und mir denke, Alter.
Geht's noch?
Ja, aber das sind Dinge, ich meine, wir sind hier in Deutschland und wir stellen uns schon vor, dass irgendwie alles schwierig ist, aber wenn ich das so höre, dass da erstmal
also das ist
landlose Bauern, erstmal dieses Wort, ja?
Ja.
Dass es diesen Begriff, diese Bezeichnung überhaupt gibt.
Ja.
Ja, also das ist ja schon mal total perplex, würde ich jetzt mal sagen. Also irgendwie nicht
das nicht passt nicht zusammen, ne? Irgendwie.
Genau. Ja. Ja, genau. Und dann noch dieses Thema so, dass die besitzloses Land besetzen über Nacht schnell mal. Okay, wir waren bei der Zeltstadt, sorry.
Peter lacht gerade über seine eigenen Probleme in der Landwirtschaft.
Ja, das ist aber wirklich ein Punkt, ne? Also diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe, lässt alles, was ich jetzt hier erlebe, in einem anderen Licht erscheinen. Das ist einfach so und relativiert ganz vieles, auch gerade an Problemen, die wir hier aktuell irgendwie haben. So. Mhm. Und wenn es mal wieder irgendwie schwierig ist und man wieder irgendwie Nackenschläge von irgendwem kriegt oder wie auch immer, dann ist trotzdem bei mir im Hinterkopf sind diese Erfahrungen. Ne? Und wenn ich die dann wieder ein bisschen weiter nach vorne hole, dann denke ich, ja gut.
Ne? Alles gut. Ich würde jetzt ja da ganz drauf einsteigen, weil wir waren noch bei der Zeltstadt. Ja, nee, ich musste jetzt wissen, wie es da weitergeht.
Mich interessiert es auch, weil irgendwie das ist absurd anders irgendwie.
Also eine Gruppe von landlosen Bauern organisieren sich, das sind Familiengrößenzahl, sag ich mal, zwischen 20 und 500 Familien. So, ne? Organisieren sich, möglichst im Geheimen, suchen sich ein Stück Land aus, was schon länger als 5 Jahre nicht bewirtschaftet wird, und besetzen dieses Land. Das heißt, in einer Nacht- und Nebelaktion mit Sack und Pack gehen die dahin, haben sich vorher einen Platz ausgeguckt und errichten dort ein Dorf. Mit nichts anderem an Baumaterial als schwarze Siloplan, die bringen sie mit und das Holz finden sie vor Ort. So. Und dann beginnen sie praktisch gleich, dieses Land zu bewirtschaften.
Was kann man da so hektarmäßig oder flächenmäßig, von was kann man da so sprechen? Weil Brasilien ist alles ein bisschen größer, kann ich mir jetzt vorstellen. Also nur mal, dass man weniger Dimensionen dazu hat.
Ja, die Familien besetzen meist so eine Flächengröße zwischen 1 und 4 Hektar.
Okay.
Pro Familie.
Pro Familie. Also dann ist schon ein Eck, wenn so 20 Familien sind, so mal so 20 bis 15 genau. Hektar oder so.
Ja, ja okay. Genau.
Ne? Okay, gut, ja. Dann genau. Die fangen an zu bewirtschaften.
Die fangen an zu bewirtschaften.
Auch über Nacht einfach?
Ja, also das ist halt das Wichtigste ist erstmal in der ersten Nacht, dass praktisch erstmal irgendeine Form von Behausung irgendwie entsteht, weil die kommen wirklich alle komplett. Ne? Also da kommen die Kinder mit und mit Sack und Pack. Ne? Und das bleibt natürlich nicht unerkannt. Ne? Kommen die bezahlten Schläger des Großgrundbesitzers, ne, mit dem Bulldozer und reißen alles wieder ein.
Sind die Bauern bewaffnet oder so? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Teils, teils.
Also die wehren sich dann schon auch. Also
da kommt es so ein bisschen auf die Organisationsstruktur an, ne? Wie die organisiert sind und wer so ein bisschen dahinter steht. Da gibt es militantere Gruppen und pazifistische Gruppen.
Ne? Okay.
Genau.
Also es kommt nochmal, um das ganz kurz zusammenzufassen. Es gibt ein Land, das ist irgendwie nicht mehr bewirtschaftet schon längere Zeit. Dann kommen einfach mal, ich sag mal, eine Meute von landlosen Bauern und besetzt das Ganze über Nacht und fängt letztendlich an, dann zu sagen, ja, wir betreiben jetzt hier Landwirtschaft. So, sagen wir mal, gefühlt ein paar Tage später kommt ein Bulldozer und reißt wieder alles ein. Okay, dann, das wird jetzt spannend, wie es weitergeht.
Aber das machen die Landwirte ja auch, weil es auf dem Papier, wie du ja gesagt hast, ja eigentlich draufsteht, dass das eigentlich ja so sein müsste, oder?
Richtig, genau. Also es gibt dieses verbriefte Recht darauf, dass dieses Land wirklich umzuverteilen ist, ne? Wenn es wirklich über so einen langen Zeitraum nicht bewirtschaftet wird.
Also fordern sie eigentlich ja nur ihr Recht ein, mehr oder weniger.
Richtig, richtig, genau. Ne? Und das große Problem ist aber, dass praktisch die Leute, die tagsüber die Polizisten sind, das sind die gleichen, die nachts mit dem Bulldozer kommen.
Okay.
So, ne? Das sind halt andere Strukturen. Die Rechtsstaatlichkeit ist eine andere wie bei uns. Ne? Das ist nicht so wirklich vergleichbar.
Ne? Okay. Was passiert dann? Ja.
Was passiert dann? Man muss es schaffen, Öffentlichkeit herzustellen für diese Problematik, für diese Situation. Ne? Das heißt, Dokumentation von solchen Übergriffen ist ganz wichtig. Mhm. Man muss irgendwie auch einen langen Atem haben und im Endeffekt gucken, dass man sich davon nicht einschüchtern lässt. Ne?
Das hört sich aber jetzt so an, als würde das regelmäßig passieren in Brasilien. Als wäre das so eine Sache, die eigentlich ständig passiert.
Ja. Ist schon so. Und du hast das auch live selber mitbekommen alles?
Ja, klar. Ich habe mit den Menschen unter den schwarzen Folien gelebt.
Was war denn eigentlich deine Aufgabe, als du da hingekommen bist in Brasilien, so dein Grund, Ziel, deine Grundaufgabe, warum dass du da hin bist?
Also wir sind zu zweit praktisch an diese Stelle gekommen. Es gab, weil wir die ersten Freiwilligen an dieser Stelle waren, gab es erstmal keine konkrete Idee, was wir da tun sollten. So. Wir haben uns dann, nicht weil wir uns nicht verstanden haben, sondern weil wir einfach tiefer eintauchen wollten in die Situation der Leute vor Ort, haben wir uns nach ungefähr 2 Monaten haben wir uns getrennt. Und ich bin in die Landbesetzung gegangen und der Sebastian ist praktisch in der Pfarrei geblieben, wo wir zunächst mal angekommen sind. Und so hat sich das entwickelt. So. Und von dem, was wir letzten Endes oder was ich letzten Endes da gemacht habe, von dem war nichts im Vorhinein irgendwie geplant.
Das so, denke ich mir eben.
Gar nichts.
Das ist schon krass dann. Also so, wenn du jetzt schon so weit bist, wo wir ja jetzt gerade sind in deinem Erlebnis, sage ich mal, ist, dass du jetzt dann schon unter den schwarzen Folien gelebt hast. Also ich glaube nicht, dass wenn du als Deutscher sozial engagierter dahin gehst, dass du gleich, ich sag mal, in einer, ich will jetzt nicht sagen Rebellion, aber in so einem sowas halt so live dabei bist und letztendlich ja das auch unterstützt hast wahrscheinlich, oder? Also
ja. Genau. Ja, genau. Aber das war von hier aus, ne, war nie irgendwie auch nur angedacht. So.
Also war das mehr ein Zufall, dass du da drin gelandet bist?
Ja, ich glaube nicht so sehr an Zufälle. So. Es ist vielleicht eher Fügung.
Fügung.
So.
Okay.
Und natürlich auch sozusagen, also mich hat niemand dazu gezwungen. So, gerade jetzt auch in so rechtlich unsichere Situationen irgendwie reinzugehen und so, das, das war auch, es war auch Abenteuerlust, so. Ich bin mit 19 gegangen, so, ne, da,
okay, war ich man lebt ewig, ne, und kann einen drauf machen, ne.
Ja, genau. Und es war aber auch so dieses Erleben vor Ort, ich kann was bewirken, so. Mhm. Und ich kann vielleicht auch, nicht weil ich so toll bin, sondern einfach dadurch, dass ich Ausländer bin, kann ich Zünglein an der Waage sein.
Mehr Aufmerksamkeit.
Richtig. In Bezug auf das Herstellen von Öffentlichkeit.
Ja.
In Bezug auch in Bezug auf einen Sicherheitsfaktor für die Leute vor Ort. Mhm.
Wieso das?
Also die würden lieber 100 Brasilianer über den Haufen fahren, ja, als einen Deutschen.
Das glaube ich.
Aus welchem Grund?
Das können sie politisch doch gar nicht leisten.
Richtig. Also undenkbar.
Das, schau dir doch jetzt,
klar,
beste Beispiele sind die Journalisten, die irgendwo hier in Europa oder Russland, egal wo sie unterwegs sind, was da in Deutschland für ein Aufstand ist. Mhm. Stell dir mal vor, den hätten sie mit dem Bulldozer weggeschoben und das wäre ja katastrophal geendet.
Ja, genau. Mhm.
Ja, das verstehe ich, ja. Also es ist so spannend, dass du letztendlich da so, war dir das bewusst, dass du in so eine politisch schwierige Situation bist? Also wusstest du vorher eigentlich, okay, das ist alles nicht so ganz geklärt, was jetzt mit mir oder was ich da eigentlich gerade tue? Oder?
Wenn ich das gewusst hätte, meine Eltern hätten mich nicht gehen lassen und ich selber wäre auch nicht gegangen. Der Mut kommt im Tun.
Ja, zu dem Zeitpunkt meine ich, wie du wirklich jetzt schon in der Phase warst, wo du in den schwarzen Planen gelebt hast, warst du an dem Zeitpunkt schon bewusst, okay, das, was wir da tun, ist schon...
Ja.
Okay.
Ja. Das ja. Und dann ist es aber immer wieder eine Entscheidung, sag ich mal, von Situation zu Situation, wie sehr gehe ich rein und wie sehr mache ich mit oder nicht.
Aber so wie du dich anhörst, warst du schon aktiv.
Ja.
Was gehörte zu deiner aktiven Zeit da unten? Man würde ja so sagen, als Soldat im Krieg, was hast du in deiner aktiven Zeit gemacht? Und du warst
ich würde mich auf keinen Fall als Soldat bezeichnen. Ja. Ich habe in erster Linie ging es bei mir vom konkreten Tun her, ging es bei mir um Wasser. Also
okay.
Wasser als Grundlage für das Leben in so einer Landbesetzung. Ne? Mhm. Wasser aber auch als Grundlage für den Betrieb von Landwirtschaft. Wir waren im Sertão, das ist praktisch eine Halbwüste im Nordosten Brasiliens. Brasilien hat ja alle Klimazonen, ne, die es auf der Welt gibt. Die gibt es praktisch alle in Brasilien, aber wir waren in der Halbwüste und da ist Wasser ein ganz, ganz großes Problem. Ja. Und so haben wir in dem Projekt praktisch schwerpunktmäßig wirklich von der konkreten Arbeit mit den Leuten vor Ort mit allem zu tun gehabt, was mit Wasser zu tun hat. Und das fing an von dem Bau von einfachen Wasserfiltern, ne, Aktivkohlefilter, die wir mit den Leuten gebaut haben. Unterirdische Stauseen auf wasserundurchlässigen Schichten, die aber praktisch nicht oberflächlich sichtbar sind, sondern unterirdisch sind, sodass es keine Verdunstung gibt. Und ein ganz großer Schwerpunkt war Brunnenbau. Aber Brunnenbau nicht so, wie wir das hier kennen, mit einer großen Brunnenbohranlage, sondern händisch. Ne? Wir haben im Endeffekt haben wir 1,50 Meter Durchmesser Loch ziemlich tief in den Fels getrieben.
Getrieben? Mit den Händen?
Ja, also
krass.
Letzten Endes haben wir es gesprengt, ne, immer wieder. Das heißt, wir haben Bohrlöcher gesetzt und haben dann gesprengt.
Okay.
Und so lange, bis Wasser kam.
Ne? Genau. Das ist schon geil. Aber gut, um in deiner Zeit in Brasilien noch voranzukommen, weil sonst haben wir hier ein 3-Stunden-Gespräch, weil das, wie wir es alles unterbringen sollen. Ich habe jetzt schon Schweißausbrüche.
Und allein vom Sprengen, ja.
Ja, ich könnte jetzt schon über Sprengen schon 2 Stunden sprengen. Aber ich könnte auch einen Monolog halten. Ja, das Thema Sprengstoff, jetzt steigen wir doch noch drauf ein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Marius, dass man mit relativ einfach relativ gute Sprengung herbeiführen kann. Und ich sag mal, bei uns hier in Bayern ist das Brauch, dass das bei einer Hochzeit gemacht wird, um den Bräutigam aufzuwecken.
Ja.
Und ich habe das ja in meiner Jugend, ich sag mal, schon ausgiebig betrieben.
Peter, also, hat zwar keine Beine mehr, aber
habe ich noch. Es geht, es geht schon. Aber es ist wirklich, ich muss echt sagen. Also ich sag mal, ich bin jetzt 30. Vor 10 Jahren würde ich jetzt mal sagen, da war so die Zeit, wo wirklich viel passiert ist. So bis vor 5 Jahren oder bis vor 4 Jahren. Und da ging das, am Anfang ging es so, wenn ich so sage, 10 Jahre, da wurde das noch so leicht toleriert. Ja, also du durftest dich halt nicht direkt auf die Straße stellen und hast dir schon ein bisschen abseits gesucht, aber so. Aber ich sag mal, jetzt die letzten 2 Jahre oder ja, eigentlich die letzten 2 Jahre ist bei uns, da musst du schon wirklich den Fluchtweg davor geplant haben, weil du bist dir sicher, dass die Polizei innerhalb von kürzester Zeit am Start ist. Wenn man da mal dabei ist, ich glaube, da in Brasilien hast du noch mal was anderes erlebt, aber das ist schon spannend.
Ja. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, hier so eine Milchkanne hochzujagen oder Steine aus dem, oder? Womit habt ihr? Mit Dynamit wahrscheinlich, oder?
Ja, anfangs haben wir mit Dynamit gesprengt, das wurde aber dann zu teuer und auch schwierig dran zu kommen. Ne? Wenn man in so einer noch illegalen Landbesetzung ist, kann man nicht sagen, ne, ich brauche da mal Dynamit. Und dann haben wir letzten Endes das selber hergestellt. Das ist denkbar simpel.
Mal so eine Frage, ist das nicht gefährlich auch bei Dynamit, wenn das Schwitzen anfängt, dann entsteht doch hier dieses
Glycerin,
oder?
Glycerin, Nitroglycerin.
Genau, entsteht auch, wenn der das ausschwitzt.
Wenn der flüssig wird, ja. Ja, ja. Aber die Dynamitstangen, die sind in so einer stabilen Form, also die, da kannst du mit dem Auto drüber fahren und so, da passiert überhaupt nichts.
Oh, okay.
Also wenn die keinen Zünder haben, der die Reaktion erstmal auslöst, passiert überhaupt nichts.
Okay.
Gut zu wissen, also falls mal jemand Dynamit auf der Straße liegen sieht, kannst du einfach drüber fahren, passiert gar nichts. Magst du nicht davor aussteigen, es ist alles safe. Ist alles stabil.
Okay, super.
So, aber wir müssen in Brasilien nochmal vorankommen.
Was hast du da getrieben? Also, ja, du hast hier Löcher gesprengt und dich unter Planen versteckt und dich vor Bulldozer gestellt. Kann man das so sagen?
Ja.
Hast Öffentlichkeit auf dich aufmerksam gemacht und auf das, was passiert, auch auf das, was den Landwirten widerfährt. Genau, aber wie ist dann für dich und letztendlich dann, dass du irgendwann mal nach Deutschland zurückkommen musstest, sage ich mal, wie kam es dazu oder wie ging es dann für dich weiter?
Mein Visum ist schlichtweg nicht verlängert worden.
Also ganz unspektakulär.
Das war relativ unspektakulär. Das war, also die machen das halt auch, ne, so unspektakulär wie möglich, sozusagen, weil die ja keine Öffentlichkeit erzeugen wollen. Ich bin denen zu unbequem geworden, ist das Visum nicht verlängert worden. Schluss.
Also die wollten dich letztendlich loshaben, also und das richtig. Haben sie dich aber auch spüren lassen an anderer Stelle dann vielleicht.
Ja.
Auch körperlich?
Nee. Also das ist wirklich der große Vorteil als Ausländer, sozusagen. Ne? Ich habe das bei anderen Leuten erlebt.
Ne? Okay.
Diese körperlichen Angriffe, aber ich selber Gott sei Dank nie.
Aber das ist ja schon mal ging alles auf deine, ja, letztendlich die Aktivität, die Thorsten und ich jetzt gerade schon nochmal angesprochen haben, darauf ging es eigentlich zurück, dass letztendlich die Politik so aufmerksam auf dich wurde, dass sie gemerkt haben, okay, den Marius müssen wir irgendwie aus dem Land bekommen.
Ja, genau.
Wie ja. war das dann für dich so? Also, dass du zu weit gegangen bist, hast du das irgendwann mal dann auch zu dem Zeitpunkt Revue passieren lassen und hast mal drüber nachgedacht? Oder warst du einfach so schon drin, dass du sagst, oder hast nie drüber nachgedacht dann auch?
Nee, ich habe ich habe das so ein bisschen ausgeblendet, so. Und es war aber auch klar, dass das sozusagen eigentlich die größte Gefahr ist, so, in der ich stehe, dass ich ausgewiesen werde oder dass mein Visum nicht verlängert wird. Und das war im Verhältnis zu der Gefahr von meinen Freunden, mit denen ich zusammen gelebt habe, war das nix. Also, und von daher, so what?
Was war das Aufsehen, was du da erregt hast? Das würde mir dieser Punkt irgendwie, warum sie dann irgendwann gesagt haben, ja, sie schmeißen dich raus. Bist du da mit einer Trompete rumgelaufen? Oder wie muss man sich das da vorstellen?
Also dieses Erzeugen, dieses permanente Erzeugen von Öffentlichkeit, und dann auch noch praktisch das Schaffen von Lebensgrundlagen für die, ne, oder das Mithelfen, ne, das habe ich ja nicht alleine gemacht. Ja. So, und das sind einfach zwei Faktoren gewesen, ne? Also wenn die Leute in den Landbesetzungen sitzen und die Großgrundbesitzer machen einfach nur die Zufahrtsstraßen zu, dann sitzen die da drin und wenn die kein Wasser haben, dann sind die auch ganz schnell wieder draußen. So, weil ohne Wasser hältst du es nicht lange aus.
Ja.
So. Wenn aber die Möglichkeit besteht, dort, ne, an Wasser zu kommen, dann schafft das ganz andere Grundlagen, sowas auch durchzustehen.
Hast du, wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit jetzt in Brasilien, hast du jetzt im Nachhinein, dass du sagst, wirklich auch was erreicht? Konntest du was verändern, wo du auch sagst, ja, da habe ich wirklich dazu beigetragen, dass sich da was verändert hat?
Ja, das glaube ich schon. Dass die Leute, die Verantwortlichen der Besetzung vor Ort sich während der Zeit praktisch freier bewegen konnten, ne? Durch die internationale Präsenz, die einfach da war, dadurch, dass ich da war. Und dann aber auch konkret in Bezug auf die Projekte, ne? Also es gibt diese Brunnen und es gibt diese unterirdischen Stauseen und es gibt diese Filter. So, das sind einfach auch so konkrete, ja, ich will nicht sagen Erfolge oder so, das hört sich so. Nee, eher so Hinterlassenschaften oder so.
Vielleicht. Also, dass du hast wirklich physisch auch was geschaffen, nicht nur.
Ja.
Nicht nur.
Und das ist was mir auch, also ich bin jemand, also ich brauche es einfach mit meinen Händen zu arbeiten. So. Ohne das kann ich nicht.
Man sieht halt, was man verändert hat, ne? Ist halt.
Ja.
Das ist richtig. Einfach so. Gut, richtig. Du bist zurück nach Deutschland gekommen.
Gehen musstest.
Du musstest gehen nach Deutschland zurück. genau, du hast gerade schon gesagt, du bist als ahnungsloser Abiturient nach Brasilien, der mit Landwirtschaft nichts zu tun haben will, hast in Brasilien aktiv für Landwirte versucht, was zu verändern, landlose Bauern. Wie kamst du zurück nach Deutschland? Ja, genau. Was für ein Marius war das dann zu der Zeit?
Ein braungebrannter?
Ich kam sehr verändert zurück.
So. Das denke ich mir eben.
Haben dich deine Eltern wiedererkannt?
Ja.
Physisch.
Das kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Ne? Ich habe fotografiert dort vor Ort. Dias habe ich gemacht, ne? Dia-Filme habe ich fotografiert und die habe ich dann mit Leuten praktisch zurück nach Deutschland geschickt. So, ne? Weil man konnte das nicht mit der Post schicken, solche Sachen.
Warum wurde es ach so.
Ja, klar. Also was ist auf diesen Bildern drauf, ne? Also das, sondern mit Leuten, die das praktisch dann mit nach Deutschland geschmuggelt haben, sozusagen. Ne? Und das heißt, ich habe diese Fotos, diese Dias, die habe ich alle erst nach meiner Rückkehr überhaupt gesehen. Habe ich nie, ne? Genau.
Ja, stimmt, da konnte man ja noch nicht die Fotos per Mail verschicken.
Nein, klar. Mail gab's nicht.
Ja, ja, klar. Und vor allem digital sowieso nicht. Also du hast die Bilder geschossen und es ist wie so eine Einmalkamera, kann man sich das heute vorstellen. Richtig. Du machst Fotos und denkst dir, keine Ahnung. Das ist
heute unvorstellbar, ne? Irgendwie. es gab Fax. Ne? Ja. Das war sozusagen eine Kommunikation, aber die Telefonverbindung war so schlecht, dass wir 4 Zentimeter große Buchstaben schreiben mussten, weil zwischendurch immer mal wieder so ein Zentimeter fehlte, damit man überhaupt erkennt, was man denn da schreiben wollte. Ne? Das heißt, so ein Fax, das war dann irgendwie 3-4 Meter lang, damit man überhaupt da irgendwie was unterkriegte. Das kann man sich heute, kann man sich das nicht vorstellen. Mhm. Ne? Wie weit weg das damals auch war. Ne? Wo ja heute ist sowas, ne?
Mit Videotelefonie, da hast du recht. So nah. Ne? Wenn ich mir jetzt so denke, du hattest ja auch keine Kommunikationsmöglichkeiten. Du warst ja wirklich irgendwo in der Pamba. Ja. Und letztendlich war deine Familie, würde ich jetzt vielleicht jetzt mal auch als wichtigsten Punkt sehen, zu der Zeit, die war in Deutschland und die hatten ja lange Zeit wahrscheinlich keinen Plan, wo du bist, was du treibst und ob du überhaupt wann du wieder zurückkommst oder.
Ja. Ja.
Ist schon hart.
Genau. Ja. Ja, und dann sind dann so Sachen passiert, dann waren irgendwie auf den Fotos, war ich dann manchmal auch drauf und dann war auf einem Foto, hatte ich irgendwie den Arm verbunden. So, ne? Und meine Mutter entwickelt die Fotos und sieht dieses Foto, ne? Und dann Riesendrama hier bei uns zu Hause, ne? Und weil sie nicht wusste, was passiert war und so, ne? Ich hatte mich einfach mit der Machete verletzt, so.
Ganz klar.
War überhaupt nichts. Ja. So. Logisch. Passiert halt, ne? Hier haut man sich mit dem Hammer auf den Daumen. So.
Da haut man sich halt mit der Machete mal schnell den Arm ab.
So, ne? So schlimm war es gar nicht. Aber weil es eben so weit weg ist.
Ja.
So, ne? Und das ist ja heute schon, auch die jungen Leute, die heute ins Ausland gehen und so, es ist eine ganz andere Situation. Ne? Heute ist eher so die Problematik, dass die jungen Leute so, also wie sehr können sie sich von hier abgrenzen, um wirklich dort zu sein? Ne? Weil man kann ja an jeder Party teilnehmen, die hier stattfindet, ne? weil man so nah dran ist.
Mhm. Ne?
Dann ist man aber gleichzeitig auch nicht wirklich vor Ort.
Ja. Bisschen Deutschland wieder. Ja, wir müssen ja in der Geschichte vorankommen, weil ich hab schon Angst, dass wir einen Zweiteiler draus machen müssen. Ja, jetzt überleg mal, wie weit jetzt wir gerade sind, also naja.
Wir sind von Deutschland nach Brasilien gereist und wieder zurück.
Ja, das genau. Ist schon und was. Aber ja, es ist ja. Genau, wir waren vorhin, meine Frage, ja, was du eigentlich dann für ein Marius warst, wie hast du die Welt dann gesehen und was hast du auch für dich persönlich dann vielleicht auch schon verändert für deine Zukunftsorientierung und so?
Ich wollte nicht zurück nach Deutschland und als ich hier war, wollte ich auch nicht hier bleiben.
Du konntest ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr nach Brasilien zurück, ne?
Nee, das war klar.
Ist das heute immer noch so?
Das ist immer noch so, ja.
Oh, okay.
Ja, das ist schade.
Deshalb habe ich praktisch, ja, ich war dann aber doch noch so ein bisschen deutsch und habe gedacht, irgendwie so ganz ohne Berufsausbildung ist auch irgendwie scheiße. Und dann habe ich Zimmermann gelernt. Das war was mir irgendwie lag, Arbeiten mit Holz, habe ich auch in Brasilien dann viel gemacht und auch hier vorher in Deutschland schon und so mit meinem Vater zusammen und so. Und da habe ich Ausbildung zum Zimmermann gemacht. Als Abiturient kann man die verkürzen. Ne? Und letzten Endes habe ich die Ausbildung in 1,5 Jahren gemacht, was eigentlich nur auf dem Papier geht. So, und dann ging das aber doch irgendwie. Wollte dann praktisch hab gesucht nach Stellen im Ausland, ne, Entwicklungsdienst, Freiwilligendienst, um einfach wieder wegzugehen. So, und das war eigentlich mein Ziel.
Hast du da schon vielleicht, weil du ja da in der Landwirtschaft schon irgendwie drin warst, gedacht, ja, den Hof von meinen Eltern vielleicht doch zu übernehmen oder so? Hast du da irgendwie?
Nee. Nein? Also im Nachhinein muss ich sagen, das war vielleicht unterbewusst, war da irgendwie schon ein bisschen was an Veränderung passiert, aber das war mir selber noch überhaupt nicht bewusst und lag überhaupt nicht oben auf. Das war so dieses, ich wollte nicht zurück und musste zurück und dann war die Reaktion völlig klar, dann muss ich halt woanders hin wieder weg.
Wolltest du wieder weg aus Deutschland? Also ich denke, das war dann auch noch immer für dich klar. Auch du hast eine Ausbildung gemacht, aber letztendlich hatte ich doch irgendwie hat sich aus Deutschland auch ja weggetrieben. Aber warum? Also wolltest du wirklich nicht mehr nach Deutschland oder wolltest du einfach zu der Zeit einfach noch mehr in anderen Teilen der Welt erleben?
Oder wolltest du wieder was verändern?
Ja, es hatte was von allem, von diesen Faktoren. Ich fühlte mich hier so eingeengt in den Möglichkeiten. Weil hier durfte ich halt nicht mit Sprengstoff hantieren, zum Beispiel, so, ne?
Ja.
Also als, ne, als ja. ein offensichtliches ja. Beispiel, aber das bezieht sich ja auf alle Lebensbereiche irgendwie. Es ist halt alles so durchorganisiert und ich bin aber auch wirklich über einen ganz langen Zeitraum hier in Deutschland nur ganz schlecht klargekommen. So. Also, so diese Situation, also ich habe auch so Flash gekriegt, wenn ich dann irgendwie in Paderborn in der Fußgängerzone war, so mit einem Geschäft nach dem anderen und so und so diese Konsumfixierung. Und ich kam aber aus einer Situation, in der also ein Beispiel ist, ne, von so einem prägenden Erlebnis in Brasilien. Wir waren in dem ganzen Gebiet, waren wir eigentlich die einzigen, die ein Auto hatten. Weil wir einfach, ne, wegen dem Brunnenbauprojekt, ne, mussten wir, ne, Material, Maschinen und so transportieren und so. Wir hatten so ein Pickup. Und deshalb waren wir auch dann sehr gefragt für Notfall- und Krankentransporte. Da gibt es ganz viele total witzige Begebenheiten, ne? Im Pickup sitzen vorne 5 Leute und hinten auf der Ladefläche sitzen nochmal 20, so, ne? Und dann noch 3 Ziegen dabei und die fangen an zu scheißen und so, ne? Und, ne? Es schwappt dann so von vorne nach hinten, je nachdem, ob man beschleunigt oder bremst, so. Mhm. Und man sitzt da halt zwischen so. Das ist halt total, ne, im Nachhinein nur sagen, ne, ja, es wäre schade, wenn ich das nicht erlebt hätte, so.
Ja, na, Peter wäre doch was
aber,
für dich.
Ja. Ja, wir haben jetzt auch wieder ein Pickup und die.
Hast du schon mal 20 Leute auf der Ladefläche gehabt?
Nee, 20 nicht.
Und Zeit.
Oder Scheiße, die von vorne nach hinten schwappt. Hat's gleich mal rausgehauen.
Aber, so ein sehr prägendes Erlebnis in dieser Hinsicht ist einfach, wir wurden gerufen, ob wir einen Krankentransport machen könnten. Da war ein Säugling, ganz stark unterernährt, hohen Durchfall, hohes Fieber und so. Und der war dann praktisch die ganze Zeit bei mir hinten auf der Ladefläche auf dem Arm. Und dieser Säugling ist in meinen Armen gestorben. Auf dieser Fahrt.
Das ist schon was man wirklich nicht erleben will. Ich glaube, das ist auch für die Zukunft letztendlich, wenn man irgendwann noch mal Vater, glaube ich, wird, ist das, glaube ich, was man nie mehr vergisst, so.
Also, nee.
Das ist schon übel.
Ja, es ist auf der einen Seite ist es total übel. Und auf der anderen Seite sind es aber solche Erfahrungen, die alles andere irgendwie relativieren.
Ja.
So, auch was einem an Scheiße hier so passiert.
Ja, so. Ich glaube,
es sind nur Luxusprobleme, ne?
Siehst du hier in Deutschland
ja.
dann.
Ja. Genau. Also es gibt ja so diesen Spruch, ne, so, ne, die Bauern, die kriegen schon den Stein, ne, als Säugling auf dem Bauch, damit sie es jammern lernen, ne? Es ist ein Jammern auf einem verdammt hohen Niveau.
Ja, das glaube ich. Also wenn man den Vergleich halt dann halt auch so tiefgründig wie du auch hat, das glaube ich auf jeden Fall.
Und gleichzeitig aber auch so dieses, also ich habe diese Möglichkeit sozusagen diesen Vergleich zu ziehen.
Genau.
Aber die meisten anderen haben diese Möglichkeit nicht. Und das kann ich auch nicht und will ich auch nicht von irgendwem anders erwarten.
Letztendlich sind wir halt auch hier in Deutschland und haben unsere Probleme, die wir hier haben, ja, und sehen die auch, wie wir sie sehen. Und ich meine, klar, du hast den Vergleich, du hast ihn tiefgründig erlebt, aber macht halt das ist ganz selten einer, dass der das so tiefgründig halt auch erlebt jetzt, ne? Weil ich meine, die Internationalität wird in dem Bereich, wo du unterwegs warst in Brasilien, wahrscheinlich wirst du da einer der wenigen gewesen sein, der nicht aus Brasilien kommt, ne?
Ja, und, auf jeden Fall.
Und letztendlich muss man sich aber auch immer, ich denke, so wie du gerade schon gesagt hast, ich kann das jetzt, wie du das so erzählst, absolut nachvollziehen und mache mir gerade auch so meine Gedanken, denke ich mir auch, ja, wir machen uns über Dinge Gedanken, die auf anderen, in anderen Regionen der Welt die, wenn es so weit wären wie wir, die, die würden das halt verstehen, warum das wir überhaupt darüber jammern. Aber auf der anderen Seite, natürlich haben wir hier unser Ökosystem, in dem wir hier in Deutschland als Landwirte auch sind. Ja.
Ja.
Und wo uns auch das Leben, ich sag mal, gewissermaßen schwer gemacht wird. Ja. Und klar, also kann ich absolut verstehen, was du sagst, aber ich finde auch trotzdem ja an der Stelle der Einstellung halt auch gut, dass du auch sagst, nee, klar, du bist hier, Deutschland hat seine Probleme und die sind vielleicht auch berechtigt, aber woanders gibt es andere Probleme, klar.
Ja, also ich glaube, solche Erfahrungen wären letzten Endes, würde ich die jedem gönnen. Also nicht so, vielleicht nicht so in dieser Krassheit, weil das ist schon, also das braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber so Erfahrungen, die das eigene Leben relativieren, einfach mal so, ne, und die eigene Situation relativieren. Das ist, glaube ich, was ich jedem wünschen würde.
Ich glaube, da kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf. Gerade auf das, was, wie du jetzt, glaube ich, auch tickst und dein Leben lebst und wie du auch dein Blick auf die Dinge sind. Aber du bist von Deutschland nach Honduras, glaube ich. Ist das richtig?
Richtig.
Genau. Dann,
ja, aber warum nach Honduras? Weil es nahegelegen an Brasilien ist?
Ja, das, da gab es noch wieder zwei Zwischenschritte dazwischen. Und zwar, ich sollte eigentlich erst viel später nach Honduras ausreisen und dann hatte ich aber die Möglichkeit, die Ausbildung zu verkürzen, weil ich eine gute Zwischenprüfung gemacht hatte und hatte dann noch wieder ein halbes Jahr Zeit und in diesem halben Jahr habe ich diese Fortbildung zur Friedensfachkraft gemacht. Das ist eine Ausbildung in gewaltfreier Konfliktbearbeitung für Leute, die in Krisenregionen gehen. So. Das passte sehr gut zu meinen Erfahrungen in Brasilien und hatte eigentlich aber überhaupt nichts damit zu tun, was ich ursprünglich in Honduras machen sollte. Ich sollte eigentlich ein Wiederaufbauprojekt leiten nach dem Hurricane Mitch, den es damals in ganz Zentralamerika gab. Ein ganz schwerer Hurricane, der ganz viel zerstört hat. Und da gab es große Wiederaufbauprojekte mit deutschen Geldern und da sollte ich ein Häuserprojekt sollte ich da leiten. Und als Zimmermann eben, ne, wir wollten jemanden vom Fach sozusagen haben und das war die eigentliche Idee. Und dann kam aber diese Ausbildung dazwischen und mit dieser Ausbildung hat sich dann auch letzten Endes das Projekt, in dem ich in Honduras dann gearbeitet habe, halt auch total verändert und war dann hatte gar nichts mehr mit diesem Wiederaufbauprojekt zu tun. Warum Honduras? Letzten Endes, ich habe nach Projekten gesucht, ich habe nach Organisationen gesucht da passte das eben, ich als Zimmermann, die haben jemanden gesucht aus der Baubranche ich hätte sehr schnell ausreisen können wieder und für eine relativ lange Zeit war das angedacht. Das passte irgendwie. Und dann passte es auch sprachlich, ne? Honduras ist Spanisch, Brasilien ist Portugiesisch, das ist sich sehr ähnlich. Das heißt, das war auch noch ein Vorteil. Und so bin ich dann praktisch nach der Ausbildung zum Zimmermann und dieser Zusatzqualifikation bin ich dann nach Honduras ausgereist.
Also du bist als Zimmermann nach Honduras?
Ja, ein Wiederaufbauprojekt, weil praktisch dieser Hurricane, der hatte praktisch weite Landstriche komplett zerstört. Und da sollten Häuser und Schulen sollten praktisch mit deutschen Geldern sollten dort wieder aufgebaut werden.
Okay. Warst du da auch dann in der Gruppe? Also waren das dann noch mehrere Leute, mit denen du da angereist bist oder wie?
Ja, wir waren zu zweit, mit meiner damaligen Freundin, war ich in Honduras. Wir waren da zu zweit und haben aber in unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Und dann hat sich vor Ort aber, wie das in solchen Projekten oftmals so ist, ist noch wieder ganz anders entwickelt, wie es ursprünglich angedacht war.
Du hast doch schon ein Händchen für, ne? So.
Fügung hatten wir vorhin.
Ja genau. Ja, das auch.
Ja, wobei diese Veränderung, da hatte ich wirklich, da hatte ich vom Ursprung der Veränderung hatte ich eigentlich überhaupt nicht meine Finger im Spiel. Denn als wir ankamen, war auf einmal das Geld, mit dem wir dieses Wiederaufbauprojekt praktisch durchführen sollten, das Geld war weg.
Einfach so?
Einfach so.
Okay. Cool. Das ist ja super dann. Da hat man ja schon echt eine gute Voraussetzung, auch jetzt einen anderen Mann, ja, so ganz ohne Geld.
Ja, fangt mal an, ihr habt ihr, ja,
könnt ihr nichts tun.
Und da war so ein bisschen so die Problematik oder die Situation, dass ich ja praktisch, ne, von Deutschland her wusste, dass das Geld geflossen ist.
Oh.
Es ist nur vor Ort nicht angekommen.
Ah, okay.
So. Und ja, damit ging es dann los, dass dann letzten Endes ja, ging es zunächst mal darum, herauszufinden, ja, wo ist dieses Geld geblieben?
So. Und ihr seid mit Sicherheit die einzigsten gewesen, bei denen sowas mal passiert ist, oder?
Richtig, genau. Und letzten Endes hat sich daraus ein Arbeitsbereich entwickelt, der mit dem ursprünglichen Projekt überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Es hat sich zunächst mal eine sehr, sehr kleine Gruppe gebildet, von Leuten, die praktisch, ne, da geguckt haben, hier, wo ist dieses Geld geblieben. Und diese kleine Gruppe ist stetig größer geworden. Es hat sich zu einer Bauerngewerkschaft entwickelt, die praktisch ja letzten Endes ja auf den Putz gehauen haben, ne? Und geguckt haben hier. Da ging es nicht mehr nur noch um dieses eine Projekt, sondern es ging, ne, ganz, ganz viel um internationale Hilfe, die geflossen ist und die aber in dunklen Kanälen versickert ist. Und die Projekte, die auf dem Papier existierten, die aber in der Realität nie ausgeführt worden sind. Und das Verrückte ist so ein bisschen, und da habe ich nur einen ganz, ganz kleinen Anteil dran gehabt, aber ich durfte einfach, ich hatte das große Glück, da zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort sein zu dürfen. Diese Gewerkschaft hat sich in dieser Zeit zur größten sozialen Bewegung in Honduras entwickelt. Und ich mache das so ein bisschen, also wenn man das mit so Bewegung hier in Deutschland irgendwie vergleicht, vielleicht so eine Kombination aus Anti-Atom und Fridays for Future, und dann aber mit einer Schlagkraft um den Faktor 20 multipliziert oder so.
Also ich würde mal sagen, so wie es vergleichbar vielleicht, so wie die vergangenes Jahr die Aufstände in der USA wegen den
Black Lives Matter.
Genau, ja. Genau.
Ja, irgendwie so in die Richtung ging das.
Okay.
Das hat niemand vorausgesehen, niemand irgendwie geahnt, irgendwie so. Aber also wirklich von einer kleinen Gruppe von irgendwie 5, 6 Leuten ist das zu einer sozialen Bewegung geworden, die praktisch es geschafft hat, die komplette Hauptstadt lahmzulegen. Und dadurch letzten Endes zu erzwingen, dass wir dann zusammengesessen haben mit dem Bildungsminister und dem Vizepräsidenten und verhandelt haben. So, das war so der Gipfel sozusagen. Und ich habe als internationaler Beobachter so in diesen Verhandlungen gesessen.
Internationaler Beobachter.
Und
geht's noch?
Als Zimmermann, so, ne?
An der Stelle verstehe ich auch, warum, dass du nicht an Zufälle glaubst, sondern an Fügungen, weil jetzt so von Brasilien, von der Story jetzt in sowas wie in Honduras jetzt reinzurutschen, was ja auch wieder aus einer Bauernbewegung irgendwie entstanden ist, ja, und dann noch deine Vorgeschichte, ja, dass du auch auf dem Bauernhof stammst und jetzt auch das, was daraus wurde, das, da kommen wir ja noch dazu, aber das, ich verstehe, warum das Fügung bei dir das Wort eigentlich ist, weil das ist fast, das kannst du ja keinen glaubhaft rüberbringen, wenn du jemanden sagst, sowas passiert einem. Ja, also es ist.
Nein, also ich würde, wenn mir jemand diese Geschichte erzählen würde, ich würde sie nicht glauben.
Ja, eben, also.
Also wirklich nicht. Das ist
hast du dir gut ausgedacht,
Ja.
Super. Okay, du kamst jetzt mit der Erfahrung aus Brasilien, wo du schon wirklich sehr tief in einer schon ja politischen Bewegung letztendlich auch irgendwo ein Stück weit mit drin gesteckt warst, auch wieder als jemand aus dem Ausland, ja. Jetzt bist du in Honduras wieder mit dieser Vorerfahrung. Du hast ja mit Sicherheit schon, ich sag mal, eine ganz andere Aktivität von vornherein schon mitgebracht. Also ich glaube, du bist schon, glaube ich, von vornherein in die Sache anders reingegangen. Nicht ganz so vorsichtig, wie du es vielleicht in Brasilien
so unvoreingenommen
kann man sagen. Ne? Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite war aber auch, ich habe mich in Honduras deutlich mehr rausgehalten, als in Brasilien. Okay.
Weil du hattest du vielleicht dann auch Angst, sorry, dass ich da jetzt so reinspringe,
überhaupt nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einer veränderten Haltung. Die Frage, wer sind die Protagonisten in diesem Kampf und was ist meine Rolle? Und wer bin ich, dass ich aus Deutschland komme und hier in Honduras auf den Putz haue? So. Mhm. Und daraus ist eine Haltung entstanden, nicht der größtmöglichen Einmischung, sondern der größtmöglichen Zurückhaltung.
Also letztendlich auch aus deiner Erfahrung, glaube ich, auch aus Brasilien, dass du gesagt hast, okay.
Richtig, richtig.
Genau.
Genau. Und eher so die Haltung, praktisch, was kann ich tun, um es den Protagonisten vor Ort einfacher zu machen? Und nicht
vorne dran zu stehen.
Vorne dran zu stehen. Ich bin nicht derjenige, der bei der Besetzung der Hauptstadt auf den LKWs steht und das Megafon in der Hand hält. Das
warst du aber eigentlich in Brasilien schon. Weil du vorhin gesagt hast, so als internationaler und Öffentlichkeitsarbeit auf sich aufmerksam
machen. Ja, eher als in Honduras.
Genau.
Ja. Ja. Und da hat sich meine Haltung ziemlich verändert, sozusagen.
Aber warum? Weil es nicht dein Problem ist, ja.
Richtig, es ist nicht mein Problem, es ist nicht mein Land. Und also, wer bin ich, dass ich dort spreche?
Genau. Dass du also dieses Recht nicht ausnehmen kannst und willst.
Nee. Und eher so dieses, ich hätte mir dieses Recht noch niemals rausnehmen müssen, weil die Leute vor Ort haben mir sehr oft, sag ich mal, das Megafon in die Hand gedrückt. So, aus einer Haltung heraus, ja, ihr in Deutschland wisst ja, wie es geht. So, ne? Ihr seid diejenigen, die Ahnung haben. Und da aber immer wieder einen Schritt zurückzugehen oder auch zwei Schritte zurückzugehen und sagen, nee, ihr steht vorne. Und ich stehe im Hintergrund und halt euch einfach nur den Rücken frei und sorge mit meiner internationalen Präsenz dafür, dass hier nicht die Schlägertrupps auflaufen. Und ich bin aber nicht derjenige, der in der ersten Reihe steht.
Mhm.
So. Und das ist aber was.
Das muss man können auch, oder?
Ja, und was mir total schwer fällt, weil ich schon von meinem Typ her, manche sagen, ich bin ein Macher, so, ne? Mhm. Oder also ich gehe eigentlich auch gerne vorne weg. So. Hm? Also selbstständig.
Genau, du magst so. Dinge. Und verlässt dich ungern immer auf andere. Also du ziehst einfach dein Ding durch. Wenn du sagst, das mache ich jetzt, mache ich das.
Richtig. Ja,
kann ich nachvollziehen.
Genau. Ne? Und deshalb war das so ein ständiger Kampf auch in mir selber. So, ne? Und aber diese Grundhaltung, also da habe ich, also das ist letzten Endes ist das entstanden aus dieser Fortbildung. Wir waren ein halbes Jahr, waren wir in einem Bildungshaus. Mit einer Gruppe von 15 Leuten, die anschließend alle in Kriegs- und Krisengebiete gegangen sind, um dort Einsätze zu gehen. Und wir haben ein halbes Jahr lang nur an uns selbst gelernt, in dieser Fortbildung, wo es um die Konfliktbearbeitung ging. Und das war letzten Endes ganz, ganz viel mit zum Beispiel Videodokumentation unseres eigenen Verhaltens, was man sich nachher anguckt, ne? Und dann nachher sich selber auseinandernimmt so. Und das war so hart, aber auch so lehrreich, sozusagen, dass das letzten Endes zu dieser veränderten Haltung auch mitgeführt hat.
Und du hast aber, ich glaube, schon ein Stück weit auch Sicherheit mitgenommen aus Brasilien. Ich glaube, das ist, also wenn ich jetzt deine Erfahrung in Brasilien machen hätte müssen, hätte ich, wäre ich von vornherein nicht reingegangen und hätte gesagt, na gut, ich komme aus Deutschland, mir passiert ja nichts. Ja? Ich glaube, das würde ähnlich gegangen sein. Das hast du natürlich dann irgendwann gelernt und auch erfahren, okay, irgendwie, ich bin ja aus einem anderen Land, auf mich gehen sie nicht so los, weil sie das gar nicht können. Und ich denke aber, das hast du auch mit nach Honduras genommen, oder? Also,
ja.
Du hast dich sicherer gefühlt. So.
Ja. 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 Genau.
Ja.
Und es war dann so, also, ich war letzten Endes für viele Leute aus der Gewerkschaft, war ich, das haben die selber so gesagt, Marius, du bist unser menschliches Schutzschild.
Ne? Das ist doch ein tolles Kompliment. Ne?
Und das hat funktioniert. Hm. So, ne? Und das hatte aber überhaupt nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun, sondern einfach nur mit meinem deutschen Pass.
Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man das weiß, weil man geht ins Ausland und fühlt sich dann einfach sicher, da kann man mal hier richtiger Marius auf den Putz hauen und man sagt immer, mir passiert da nichts. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die richtige Einstellung jetzt, aber.
Genau. Ich möchte irgendwie der King sein, ich gehe ins Ausland und hau mal auf den Putz. Ja, genau.
Ja.
Ich habe ja einen deutschen Pass.
Ja.
Sollte man es vielleicht nicht unbedingt machen.
Nein.
aber ich, das, es ist ja, ich weiß, ich schüttle ja nur noch mit dem Kopf, weil ich schon gar nicht mehr weiß, was ich noch sagen soll. Ja, weil, wie du vorhin gerade schon gesagt hast, es ist einfach unglaublich, würde ich jetzt sogar das mal ein bisschen beschreiben. Wir sind vorhin mal abgeschwenkt bei dem Thema. Ihr seid dann direkt an der Politik gewesen und konntet mitdiskutieren, ganz vorne mit dran. Wie hat sich's danach entwickelt? Was kam dabei raus?
Dabei kam letzten Endes raus, dass wir wirklich dadurch, dass die soziale Bewegung, ne, diese Gewerkschaft, dass die mittlerweile so viele Mitglieder, so viele Anhänger hatte, dass die wirklich, die Regierung hatte Angst vor einem Generalstreik. Das hätte, glaube ich, wenn es zum Äußersten gekommen wäre, das hätte wahrscheinlich sogar funktioniert. So, ne? Also von der Organisationsseite her. Und dann hat es aber wirklich praktisch, dann hat es gereicht, die Hauptstadt zu besetzen und die Regierungsgebäude zu besetzen und so, dass wir dann wirklich, also praktisch der Einzige, der gefehlt hat sozusagen, war der Präsident. Ne? Aber die anderen waren sozusagen da und dann konnten wir mit denen wirklich verhandeln. Ne? Und konkrete Punkte, ne, da ging es jetzt um, ne, um Schulen, um Straßenbau, um so Geschichten, ne, dass praktisch die Flugzeuge mit den Pestiziden, also die Pestizide versprüht haben, dass sie wirklich Abstand halten müssen von den Wohnsiedlungen der Leute und so. Also so Gesetzesgeschichten und konkrete Umsetzung von Projekten. Konnten wir wirklich da Sachen festzurren und einfordern, die dann zwar nicht alle 1:1 umgesetzt worden sind und so, ne, aber wo es wirklich substanziell da was passiert ist. So. Und ich vergleiche das so ein bisschen so, ne, also wenn es die Anti-Atom-Bewegung nicht in der Stärke gegeben hätte, ne, würde es in diesbezüglich heute in Deutschland anders aussehen.
Das ist schon auch krass, dass was so viele halt dann auch bewegt hat, glaube ich. Also, dass du letztendlich, wenn du so darauf zurückschaust, hast du ja wirklich, obwohl du, wie du sagst, passiv beteiligt warst, würde ich jetzt mal sagen. Also, du hast dich ein bisschen zurückgehalten, aber du warst da trotzdem aktiv, trotzdem passiv. Ganz vorne mit dabei, oder?
Ja, also ganz vorne in der zweiten Reihe, würde ich mal so sagen. Ne? Weil, also ich habe viel so Organisationsarbeit gemacht, ne? Und Dokumentation und Organisation war eigentlich so Schwerpunkt. Aber, aber wirklich ganz wichtig, inhaltlich die Schnauze halten.
Und die wollten dich aber ja auch vorne mit dran haben, weil du ja letztendlich halt andere Aufmerksamkeit erregst als die Leute selbst da.
Ja. Und da aber immer wieder wirklich zu sagen, nee, ihr steht vorne.
Haben die in Honduras davon gewusst, was du in Brasilien fabriziert hast?
Ja.
Ja. Haben die das schon vorher auch mitgekriegt schon? Warst du da eine Bekanntheit in irgendeiner Weise?
Nein, gar nicht.
Nee?
Nee, gar nicht.
Okay.
Hätte ja sein können. Also.
Okay, aber du hast vorhin ganz eingangs schon mal gesagt, du musstest wieder zurück nach Deutschland von Honduras. Also ich bin jetzt gespannt, was
jetzt schon wieder passiert.
Der Grund dafür ist.
Letzten Endes das Gleiche wie in Brasilien auch.
Hm? Aber an was hast du das denn festgemacht? Warst du einfach wieder zu aktiv?
Festgemacht an der Besetzung der Hauptstadt. Danach war Schluss. Okay.
Ach so. Weil die wussten ja, du warst da irgendwo im Hintergrund oder so und deswegen
im Hintergrund ganz vorne dran.
Ja.
Ja.
Und dann haben sie wieder Visum und dann
und hätte man nicht da in der Besprechung da mit denen sagen können, ja, bitte nicht hier
lass mich da.
Ich will nicht schon wieder nach Deutschland. Ich fordere Asyl ein.
Wobei, ich wäre vielleicht da geblieben, wobei sich aber in der Zeit und durch diese Erfahrung meine Sicht auf Deutschland und auf ein mögliches Hiersein schon total verändert hatte. Also es hat damals schon in Brasilien hat das schon angefangen, also meine Blick auch auf den Hof und auf die Landwirtschaft und so. Und ist aber dadurch durch diese Erfahrung nochmal weitergegangen, diese Veränderung. Und letzten Endes habe ich mich da um 180 Grad gedreht, in Bezug auf meine Bewertung eines möglichen Hierseins in Deutschland.
Okay.
Ja. So dass dann praktisch letzten Endes diese Visumsgeschichte hat mir eine Entscheidung abgenommen, wo ich im Nachhinein sagen muss, diese Entscheidung wäre mir verdammt schwer gefallen, wenn ich sie hätte selber treffen müssen.
Okay.
Gehen oder bleiben.
Wie war es dann wieder in Deutschland auch zu sein? Du hast vorhin, das war eigentlich ganz gut so, du bist zurückgekommen, hast erstmal die Bilder gesehen, die du noch nie gesehen hast. Und wie war es dann eigentlich so, nach dem zweiten Mal dieses Erlebnis wieder eigentlich zu haben?
Beim ersten Mal war es ja so, ich habe mich in den Flieger gesetzt und war irgendwie ein paar Stunden später wieder zurück in Deutschland, von Brasilien aus. Und von Honduras aus habe ich es anders gemacht. Auch aufgrund der Erfahrung, dass mir das Ankommen in Deutschland so schwer gefallen ist. Und zwar habe ich mir wirklich für den Weg habe ich mir Zeit gelassen. So. Und zwar bin ich mit dem Frachtschiff zurück.
Es war ein sehr interessanter Teil 1.
Ja, sehr interessant.
Und ich muss wirklich sagen, ich war auch der Thorsten. Ich will es hier gar nicht vorwegnehmen. An Punkten, wo ich wirklich nicht mehr richtig wusste, was ich jetzt denken oder glauben soll, weil es ist einfach so unglaublich, so ein
unglaublich.
Ja, unglaubwürdig sogar, sowas mitzumachen einfach. Also. Ja.
Also das hat er auch selber gesagt, also er würde es jemand anderen nicht glauben und wie das Leben halt manchmal so spielt. Ne?
Aber es soll es ja noch nicht gewesen sein und es bleibt auch weiterhin spannend, das können wir an der Stelle auf jeden Fall schon mal versprechen. Hört euch auf jeden Fall dann auch noch den Teil 2 an, weil er wird, denke ich, an Spannung nichts verlieren und genauso interessant werden wie dieser Teil.
Für weitere Folgen oder Infos zu dieser Episode schaut einfach in die Shownotes oder auf unsere Webseite farmcast.de. Im Social Media findest du uns zum Beispiel auf YouTube und Facebook unter Farmcast minus der Landwirtschaftspodcast. Auf Instagram Farmcast-Podcast oder auf Twitter Farmcast Podcast zusammengeschrieben. Macht's gut, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Ach ja, bevor wir es vergessen, lass uns doch noch eine Bewertung da, wo es geht und da, wo du uns hörst.